Ich lese den Predigttext. Das ist Johannes 19. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Als ihn die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. Darum hat der, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Sehet, euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Das ist Gottes Wort.
Wir haben einen relativ langen Weg hinter uns, der letzten Wochen. Martin hat es angekündigt am Anfang und wir schauen uns einfach die Bilder nochmal an, die immer so das Thema untermalt haben der letzten Wochen. Als allererstes ging es darum, dass Jesus erkannt wurde. Siehe, das ist Gottes Lamm. Als zweites wurde Jesus zum Vorbild, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, ihn gedient hat und gesagt hat: Mach das genauso. Als drittes wurde Jesus verraten von Judas und letztlich von allen. Als viertes wurde er verhaftet, festgenommen und hat auch da seinen Freunden noch gezeigt, was es eigentlich heißt, zu dienen und sich gefallen zu lassen, was andere tun. Dann wurde Jesus verleugnet von wahrscheinlich einem seiner besten Freunde, von Petrus. Und letzte Woche haben wir gehört, dass Jesus verhört worden ist von Pilatus. Die Situation, in der wir letzte Woche stehen geblieben sind sozusagen, war Jesus vor Pilatus, vor diesem römischen Statthalter, der nun mal die Rechtsprechung innehat und damit derjenige ist, zu dem man kommt, wenn es darum geht, jemanden zu verurteilen. Und Pilatus kann sich nicht entscheiden. Wir haben gehört von dem Druck der Masse, von dem Druck des Volkes, die fordern, dass Jesus sterben muss. Und Pilatus kann sich entscheiden, also wählt er einen Kompromiss und lässt Jesus geißeln. Und ich finde es immer erstaunlich, wie zurückhaltend die biblischen Autoren sind, die einfach nur schreiben: Er nahm ihn hin und ließ ihn geißeln. Und damals wussten alle, was das heißt. Und vielleicht wissen es die meisten von uns auch. Die Geißelung war das, wo eigentlich die meisten eh schon gestorben sind, weil es einfach derart brutal war und ein Mensch dabei einfach brutal verprügelt wurde mit einer Geißel, in deren Enden Metallstücke, Knochensplitter, eingearbeitet waren. Also Schläge, die nicht bloß wehtun, Schläge, die wirklich kaputt machen den Körper. Und viele sind verblutet daran. Und dafür entscheidet sich Pilatus, so als Kompromiss. Er will ihn eigentlich nicht kreuzigen lassen, er sieht dafür keinen Grund. Aber das Volk drängt und er sagt, gut, dann lasse ihn geißeln und vielleicht erledigt sich damit. Tut es aber nicht. Die Soldaten, die ihn geißeln, die machen eigentlich nur ihren Job. Das ist ihr Beruf. Es ist ihr Auftrag, es ist ihre Aufgabe, ihre Pflicht. Wenn da jemand kommt, wo der Staat das Gefühl hat, der muss jetzt bestraft werden, dann ist es deren Aufgabe, diese Strafe zu vollziehen. Also geißeln sie Jesus, so wie sie halt jede Menge Verbrecher immer wieder gegeißelt haben, weil es einfach ihre Aufgabe war. Und Jesus ist schon ein bisschen anders, weil er ist ziemlich bekannt und es ist ziemlich ein großer Aufruhr in der Stadt und er ist auch ein bisschen exotisch, weil wie so ein Wanderprediger, der Wunder getan hat und eine große Menge ihm nachgefolgt ist. Und irgendwie nutzen sie auch die Geißelung für einen kleinen Zeitvertreib. Und sie machen Jesus zum Opfer ihrer Willkür. Und sie ziehen ihm einen alten Soldatenmantel über, die halt rot waren, die römischen Soldatenmantel. Und sie flechten eine Krone aus Dorn und setzen ihm diese Krone auf. Weil sie gehört haben, dass dieser Mann behauptet oder andere behaupten oder wer auch immer, er sei ein König. Und sie grüßen ihn. Sei gegrüßt, König der Juden. Und dann schlagen sie ihn. Sie verhöhnen ihn, man könnte sagen, sie verarschen ihn. Und zwar ziemlich brutal. Aber vor ihnen steht der König. Vor ihnen steht der König und sie huldigen dem König. Sie sind so nah dran, das einzig Richtige zu tun, aber sie verhöhnen Jesus. Sie nehmen ihn nicht ernst, sie verarschen ihn. Und was sie sehen, ist kein König. Sie sehen ein wehrloses Opfer. Vielleicht einen gescheiterten Idealisten, irgendein armer Irrer, der jetzt ihrer Willkür ausgeliefert ist. Und so zugerichtet, mit rotem Mantel und Dornkrone, tritt Jesus vor Pilatus. Und so zugerichtet bringt Pilatus Jesus raus vor das Volk. Und er sagt, schaut euch diesen Menschen an. Und diese Aussage von Pilatus ist sehr berühmt geworden. Die wird immer lateinisch zitiert, Ecce Homo. Wer das mal bei Google eingibt, da gibt es hunderte Bilder. Das war für die Kunst stilbildend. Ein Bild wie dieses. Jesus mit rotem Mantel und mit Dornkrone. Es gibt ganz viele verschiedene. Es hat sehr viele Künstler inspiriert. Seht dieser Mensch. Oder seht, was für ein Mensch. Und so steht Jesus vor dem Volk und vor Pilatus. Pilatus, auch er macht seinen Job. Es ist sein Beruf, er ist Statthalter, seine Aufgabe, er muss Recht sprechen, seine Pflicht. Und vor ihm steht ein Typ aus der Provinz, der irgendwie plötzlich zu seinem Problem geworden ist. Ja, er war irgendwie bekannt und nun steht er vor ihm und Pilatus hat ein Problem mit jemandem, der eigentlich da vielleicht gar nicht hingehört. Jemand, für den der Aufwand nicht so richtig wert scheint, das ist kein Verbrecher. Das ist ein armer Irrer. Das ist einer, der ist König von einem unsichtbaren Königreich. Okay. Der ist eher lächerlich. Eine Witzfigur vielleicht aus den Augen von Pilatus. Und man hat das Gefühl, Pilatus spielt so ein bisschen damit. Er sagt, das ist euer König. Ihr wollt, dass ich euren König kreuzige? Nehmt ihn selber hin, kreuzigt ihn. Also man merkt, dass in den Worten von Pilatus spielt ganz viel Ironie mit. Er nimmt die Leute nicht ernst. Er nimmt Jesus nicht ernst. Die ganze Situation verwundert ihn ein bisschen. Was soll der ganze Aufwand um diesen Typ? Ich meine, komm, der ist verrückt. Am Ende lässt er sogar aufs Kreuz schreiben, der König der Juden, Jesus von Nazareth. Wenn er das ernst genommen hätte, hätte er ihn sofort töten müssen. Denn es ist Hochverrat. Und dass er das nicht ernst nimmt, dass er ihn nicht töten lassen will, zeigt, er nimmt Jesus nicht ernst. Er ist für ihn kein König. Er ist lächerlich. Aber er ist ein König. Er ist der König aller Könige. Niemand nennt ihn öfter König als Pilatus. Pilatus ist so nah dran. Aber er nimmt Jesus nicht ernst. Er belächelt ihn. Er findet ihn albern. Was Pilatus sieht, ist lächerlich. Es ist eigentlich eine Dummheit. Ein Typ, den sie da auf die Bühne zerren, behaupten, er sei ein König und ihn jetzt töten lassen wollen. Für Pilatus ist das einfach lächerlich. Die Priester, die religiöse Elite, die hohen Priester, auch sie machen ihre Aufgabe, ihren Job, ihren Beruf, ihre Pflicht. Es ist, ihre Aufgabe zu klären, was religiös falsch und was richtig ist. Und was sie sehen, ist ein vermessener Gotteslästerer, ein Behaupter, ein Ich-Sager. Einer, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der, dem ihr nachfolgen sollt. Ich bin Gott. Sie sagen, dieser macht sich zum Sohn Gottes. Und das heißt nichts anderes, als dass er sich zu Gott macht. Wenn ich einen Tisch baue, ist ein Tisch ein Tisch. Wenn ich ein Kind zeuge, ist das Kind ein Mensch. Das ist der Clou. Wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn, dann heißt das, ich bin göttlich. Ich bin Gott selbst, weil der Sohn von Gott ist Gott. Und für sie ist Jesus ein extrem gefährlicher Mann. Einer, der die Massen verführt. Ein Betrüger und Hochstapler, der die Menschen verführt. Und das, sagen sie, das muss aufhören. Zum Schutz der Menschen. Das geht so nicht. Hier muss Recht gesprochen werden. Dieser Mensch ist ein Verführer, ein schwerer Sünder und er muss bestraft werden. Aber es ist Gottes Sohn, der vor ihnen steht. Und sie nehmen Jesus beim Wort, sie nehmen ihn sehr ernst, denn sie gehen davon aus, dass er das ernst meint, was er sagt. Sonst hätten sie kein Problem mit ihm. Wenn er nicht ernsthaft behaupten würde, Gottes Sohn zu sein. Sie verstehen ihn und sie verstehen sehr wohl, dass er es ernst meint. Und sie sind zumindest sachlich sehr nah dran. Aber sie verachten ihn. Sie halten ihn für einen Hochstapler. Was sie sehen, ist ungeheuerlich. Es ist ein Skandal. Einer, der sich zu Gott macht. Skandalös. Das sehen sie. Schaut euch dieses Bild an. Ich finde es sehr ausdrucksstark. Pilatus steht im Licht und weist ziemlich selbstgefällig auf Jesus hin. Die Macht in Person, der entscheidet, ob der jetzt stirbt oder weiterleben darf. Und Jesus sieht ziemlich abgerissen aus, finde ich. Sieht aus wie einer von der Straße. Zerzaust, verprügelt, verhöhnt. Steht er da. Seht, welch ein Mensch. Der Apostel Paulus schreibt einige Jahre später folgende Sätze. Das Wort vom Kreuz ist für die, die verloren gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Wortführer unserer Welt? Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was diese Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Heiden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte, der von Gott versprochene Retter ist. Für die Juden ist das ein Skandal und für die Heiden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden und Heiden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Paulus bündelt in dem Wort vom Kreuz das ganze Evangelium. Das Leben, das Leiden, das Sterben und das Auferstehen von Jesus. Und er sagt, es gibt darauf genau zwei Reaktionen dieser Welt. Auf den Anspruch von Jesus, nicht auf seine Ethik, die Ethik finden die meisten super. Auf den Anspruch von Jesus, Gottes Sohn zu sein, der Retter, Gott selbst, der König. Entweder belächeln Leute das und sagen, ja, das ist ein bisschen naiv. Es ist auch ein bisschen dumm zu glauben, dass jetzt also ein Mensch in der Geschichte, es gibt so viele, viele haben es behauptet, naja, kann man glauben, muss man auch nicht, ist ein bisschen naiv. Und dass Gott jetzt so handelt und so schwach wird und so, sehr ungöttlich, sehr unwahrscheinlich. Man belächelt es. Die erste Reaktion. Die zweite Reaktion, man ist besorgt. Man sagt, das ist skandalös, das ist intolerant. Ein Typ behauptet, er wäre jetzt der, der Gott ist. Und da die ganze Menschheit mit Gott versöhnt, das ist ja super. Und alle anderen Religionen, das ist super intolerant. Und du kannst dir mal fragen, was deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen sagen, wenn du sagst, Jesus ist der eine wahre Weg zu Gott. Jesus ist der, in dem sich Gott offenbart hat, der, in dem Gott Mensch geworden ist. Das glaube ich. Was sagen die dann? Sagen die, naja, gut, ein bisschen naiv. Oder sagen die, weißt du, das ist eigentlich ganz schön intolerant. Ich meine, du behauptest ja, dass du jetzt die Wahrheit hast und der ganze Rest nicht. Dieses Wort vom Kreuz, dieses Wort, auf das Menschen in der Regel so oder so reagieren, von diesem Wort sagt Paulus, es ist Gottes Kraft und es ist Gottes Weisheit. Es ist Gottes Kraft. Es ist nicht Logik und lückenloses Nachvollziehen, ganz klar, so musste das laufen. Wenn man ein bisschen nachdenkt, würde man selber merken, so musste Gott handeln. Nee, eben nicht. Es ist eine Kraft, es ist keine Logik. Und ja, man kann versuchen, es zu erklären und zu begreifen. Und eine mögliche Erklärung, die habe ich von Tim Keller gelernt und finde die schon hilfreich. Keller hat zwei Spielarten der Erklärung. Das eine ist, wenn ich zu dir nach Hause komme und deinen Fernseher umschmeiße, der kaputt geht, dann entsteht ein Schaden und der muss repariert werden. Und der muss bezahlt werden. Entweder zahlst du den oder ich oder die Versicherung. Einer zahlt diesen Schaden. Und so ist Sünde in dieser Welt. Es ist etwas zerbrochen und es muss repariert werden, es muss bezahlt werden. Die andere Spielart wäre, wenn jemand dich verletzt und enttäuscht. So richtig. Jemand, der dir wirklich nahe steht. Auch dann geht was kaputt in dir. Und einer zahlt den Preis. Entweder lässt du das die Person spüren und zahlst es ihr irgendwie heim. Oder du vergibst der Person. Dann zahlst du den Preis. Indem du dich gegen deine Gefühle, gegen deinen Groll entscheidest und sagst, ich will dir einen anderen Weg. Aber es geht etwas kaputt. Umso tiefer die Beziehung ist, umso näher sie ist, umso bedeutender sie ist, umso tiefer der Schaden. Das ist ein Versuch von Keller, das zu erklären. Finde ich hilfreich, aber am Ende des Tages bleibt es eine Kraft und keine Logik. Aber es ist die Erfahrung von Gottes Kraft, dass dieser Ort der Ort ist, an dem Gott uns versöhnt mit sich. An dem ein Neuanfang möglich wird. Das Wort vom Kreuz hat die Kraft, uns mit Gott zu versöhnen. Es hat die Kraft, dass wir neu anfangen. Und es ist der Ort, an dem Gott sich verherrlicht. Patrick Todiras hat vor ein paar Wochen davon gesprochen, dass der Thron im Reich Gottes, der Thron von Jesus, das Kreuz ist. Dort wird Jesus verherrlicht. Das ist nicht logisch, aber es ist eine Kraft. Es ist Gottes Weisheit. Wir haben ganz am Beginn gehört, dass Jesus seinen Freunden die Füße wäscht, dass er ihnen dient. Und dass er sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Gott macht sich klein, weil er Gott ist. Weil er dient, weil es seinem Wesen entspricht, weil Gott demütig ist. Weil er liebt. Und weil Liebe immer das Wohl des anderen sucht, nicht das Wohl des eigenen. Und so sucht Jesus das, was uns dient und nicht sich. Und deswegen gibt er sich hin und stirbt für uns. Darin zeigt sich Gottes Weisheit. Das Wort vom Kreuz zeigt uns die Wahrheit über Gott und über die Welt. Die Wahrheit über Gott, über sein Herz, über sein Wesen, über seine Liebe, dass er sich uns schenkt. Gottes Schönheit. Wie groß, wie schön, wie mächtig Gott ist und wie tief seine Liebe, dass er diesen Weg für uns geht. Und das Wort vom Kreuz zeigt uns aber auch die Wahrheit über diese Welt. Wie kaputt diese Welt ist, wie schmutzig, wozu sie fähig ist. Wie sie umgeht mit Menschen, wie sie umgeht mit Gottes Sohn. Aber auch wie tief diese Welt geliebt ist, dass Gott sich gerade deshalb auf sie einlässt und diesen Weg wählt, sich so behandeln lässt von denen, die er liebt, um sie dadurch zu erlösen. Wie verrückt. Das ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit, dass er so handelt. Wenn man Gottes Kraft und Gottes Weisheit entdeckt in diesem Wort vom Kreuz, dann führt das zu einer dritten Reaktion. Neben Spott und das für eine Dummheit zu halten und neben dem besorgten Skandal zu sagen, das geht so nicht, gibt es eine dritte Reaktion und die lautet Vertrauen und Liebe und Hingabe, Anbetung, Gehorsam. Wie kommt es dazu, dass man diese dritte Reaktion hat und nicht die ersten beiden, vielleicht naheliegenderen? Es gibt, wenn man die Bibeltexte liest, rund um die Person von Jesus, gibt es Hinweise. Als Jesus zur Kreuzigung geht, ist er zu schwach, sein Kreuz zu tragen. Und sie schnappen sich irgendeinen Typ, der gerade vom Feld kommt und sagen, das machst du jetzt. Du siehst einigermaßen fit aus, nimm das Kreuz, tragst ihm dahin. Wir Soldaten machen das nicht. Der Mann heißt Simon von Kyrene. Und er wird vorgestellt als der Vater von Alexander und Rufus. Warum wird der Mann so vorgestellt? Ganz offensichtlich, weil Simon von Kyrene Christ geworden ist und seine Kinder, Alexander und Rufus, in der Gemeinde bekannt waren. Im Römerbrief grüßt Paulus einen Rufus. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das dieser Rufus ist, dessen Vater Simon war. Da kommt der Mann vom Feld, erwartet nichts, will nach Hause, hat Feierabend und er begegnet Jesus. Und er hätte wie andere regieren können, ihn verspotten, aber es tut er nicht. Er sieht mehr. Es gibt einen Soldaten am Kreuz. Als Jesus stirbt, sagt dieser Soldat als einziger unter Hunderten, er sieht diesen Mann sterben und sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Die anderen Soldaten verspotten Jesus, sie verachten ihn, sie haben Spaß mit ihm, aber dieser eine Mann, er sieht mehr. Und er bekennt die Wahrheit und entdeckt, dieser Mann, der da gerade gestorben ist, das war Gottes Sohn. Oder die beiden Gekreuzigten neben Jesus. Der eine verspottet Jesus und verachtet ihn. Und der andere sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sieht mehr. Sie hätten alle reagieren können, wie Pilatus oder wie die Soldaten oder wie die Priester. Aber sie reagieren anders. Sie schauen hinter den ersten Eindruck. Sie lassen sich von dem, was sie stören könnte, nicht blenden, sondern sie schauen tiefer. Und sie nehmen das ernst, was ihnen begegnet. Und sie lassen sich darauf ein und sie nehmen eine neue Perspektive ein. Sie denken um und sie entdecken mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Sie entdecken Schönheit und Hingabe und Hoffnung. Und diese Entdeckung verändert alles für diese Menschen. Wie passiert das bei uns? Wie entdecken wir in diesem anstößigen, skandalösen oder vielleicht dummen Wort vom Kreuz die Kraft und Weisheit Gottes? Zwei Aspekte. Bevor ich die sage, will ich eins sagen. Immer wenn man darüber redet, wie sowas passiert, wie Glaube entsteht, wird es ein bisschen schwierig, weil wir immer über Dinge reden, die wir eigentlich nicht machen können und gleichzeitig nicht ganz unbeteiligt sind. In der Spannung stehen wir immer. Und Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn zu mir. Also wir können nicht selber zu Gott kommen. Und gleichzeitig ist nicht egal, was wir tun. Erster Aspekt, wie das bei uns passieren kann, ist, dass wir Jesus begegnen. So wie Simon von Kyrene, so wie der Soldat am Kreuz, so wie der, der mit Jesus gekreuzigt wurde. Wir müssen Jesus begegnen. Und Jesus verspricht, dass er uns begegnen will. Er sagt, wenn ich erhöht werde, wenn ich gekreuzigt werde, will ich alle zu mir ziehen. Jesus will dir begegnen. Erwarte das. Sei offen dafür. Und du kannst es fördern mit mindestens 4 Möglichkeiten. Lies Gottes Wort. Lies die Bibel, denn darin begegnet Jesus. Und da lernen wir, wer ist Jesus? Wie ist er? Was sagt er von sich, über uns, über diese Welt? Lern ihn kennen. Lesen, hören, lernen, fragen. Gebet. Sprich mit Gott. Sag, was du für Fragen hast. Stell sie ihm. Und hör hin, was er sagt. Geh in den Gottesdienst. Jesus verspricht, wo 2 oder 3 Leute sich versammeln oder auch mehr. Da bin ich mitten unter ihnen. Da bin ich gegenwärtig. Und Jesus lässt sich finden, wenn man in den Gottesdienst geht, wo Menschen sich versammeln und ihn suchen, anbeten, weil er versprochen hat, dort zu sein. Und such die Gemeinschaft anderer Christen. Es kann ein erster Schritt sein, wenn Menschen, die schon glauben, einen mit hineinnehmen in diesen Glauben. So bin ich Christ geworden. Andere haben geglaubt und ich war Teil der Gemeinschaft und habe gelernt, wie sie mir helfen, reinzufinden in diesen Glauben. Das war sehr hilfreich. Und hat mir die ersten Schritte eröffnet. Also erster Aspekt, wir müssen Jesus begegnen. Und der zweite Aspekt, wir müssen es ernst nehmen, was wir dort sehen. Wenn jemand mir einen Fake-Liebesbrief schreibt, wo ich weiß, dass das eine Verarschung ist, dann nehme ich den nicht ernst. Ich lese den vielleicht nicht mal. Aber wenn ein Mensch, der mir wirklich was bedeutet, mir was aufschreibt, was für mich persönlich ist, dann lese ich das ganz anders. In der Bibel heißt es, wir sollen das Wort, das wir hören, soll sich unserem Herzen mit Glauben verbinden. Wir sollen es glauben, wir sollen es ernst nehmen. Und wir sollen uns nicht von dem abhalten lassen, was erstmal vielleicht vordergründig stört und wo der erste Eindruck sagt, ah, das kann nicht sein, das ist unlogisch, warum sollte Gott so handeln? Sondern Jesus eine ernsthafte Chance geben, diesem Wort vom Kreuz eine ernsthafte Chance geben und eine neue Perspektive einnehmen. Umdenken, neudenken und Neues entdecken. In diesem Wort vom Kreuz, in all seiner Anstößigkeit, in all seiner Schwierigkeit Schönheit zu entdecken, Hingabe, Hoffnung. Und zu entdecken, dass das Wort vom Kreuz mir Gottes Weisheit und Gottes Kraft zeigt. Das ist das Bild für die Predigt an diesem Sonntag, am Beginn der Karwoche. Und es ist die stille Woche oder die heilige Woche. Und ich lade euch ein, lasst die Woche nicht ungenutzt verstreichen. Es ist eine sehr besondere Woche im Jahr. Es ist eigentlich die Woche im Jahr. Die Woche, die auf Ostern zuläuft. Und ein Vorschlag, den ich euch machen will, wie ihr die Woche nutzen könnt, lest doch einfach Johannes 12 bis 19. Das sind die Kapitel, die wir in den letzten Wochen gelesen, gepredigt, gehört, nachgedacht, besprochen haben. Lest sie einfach nochmal und macht euch diese Woche mit Jesus auf den Weg nach Karfreitag. Jeden Tag einen Schritt weiter mit ihm. Und nehmt euch dazu dieses Bild oder googelt mal Ecce Homo und nehmt ein anderes Bild, was euch mehr anspricht. Und nehmt euch mal ein Bild, was euch Jesus vor Augen malt als diesen König. Ein König, der kommt, um zu dienen und zu leiden und zu sterben. Und wenn es gut läuft, entdeckt ihr die Kraft und die Weisheit Gottes in dieser sehr ambivalenten Woche. Denn sie ist die Karwoche, sie ist die Woche der Trauer und gleichzeitig ist der Karfreitag auch der Good Friday, der gute Freitag, an dem alles neu wird, an dem Jesus verherrlicht wird und an dem er die Tür aufstößt, dass wir Freunde und Kinder Gottes werden können. Lasst uns beten. Jesus, wir stehen vor diesem Tag und vor dieser Woche. Und wir stehen vor dem Wort vom Kreuz und du kennst uns. Und du weißt, wo wir es anstößig finden. Nicht plausibel, vielleicht naiv, sogar dumm. Aber Herr, es ist mehr. Es ist Kraft und Weisheit Gottes. Es ist der Ort, an dem wir versöhnt werden. Es ist der Ort, an dem du alles neu machst. Und diese Welt veränderst, unser Leben, mein Leben veränderst. Und ich bitte dich für diese Karwoche, dass wir mit dir in diese Woche gehen. Dass du mit uns durchgehst, an jedem einzelnen Tag, hin auf Karfreitag. Und dass wir es erleben, dass du selber uns begegnest, dass der Vater uns zu dir zieht und in unserem Herzen Glauben aufwächst, Vertrauen, Hingabe, Liebe, Gehorsam. Wir laden dich ein, diesen Abend, in diese Woche. Und wir bitten dich, Herr, begegne uns und schenk uns Glauben, so wie Simon von Kyrene, so wie der Soldat am Kreuz, so wie der Mitgekreuzigte, Menschen, die mehr gesehen haben. Ich bitte dich, öffne unsere Augen und lass uns mehr sehen. Amen.